Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Das Wort Reform klingt ja erstmal nach Fortschritt und Verbesserung. Dass dieser positive Twist nicht immer die Folge von Reform ist, das zeigen wir heute am Beispiel der Ausbildungsbedingungen für PsychotherapeutInnen. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Wir verraten Ihnen außerdem, was der Unterschied ist zwischen leichter und einfacher Sprache. Und Sie erfahren, warum der Bundespräsident in Rumänien in einen veritablen Streik geraten ist. Diese Woche erst haben wir wieder gehört, wie es um die mentale Gesundheit der Studierenden im Land steht. Es gibt offenbar viel Druck und seelisches Leid. Und damit ist der Bedarf hoch an Betreuung und bei manchem auch an Therapie. Bekannt ist aber auch, dass Betroffene lange suchen müssen, um einen Therapieplatz zu bekommen. Es fehlt das Personal und die Lage könnte sich noch weiter verschlechtern. Das liegt an einer Reform aus dem Jahr 2019, so rum. Für die Ausbildung im Therapeutenberuf hat man da eine Reform gemacht und die sollte verhindern, dass es vom Geldbeutel abhängt, ob jemand sich nach dem Studium noch eine teure Weiterbildung leisten kann zur Psychotherapeutin oder zum Psychotherapeuten. Bis zu 30.000 Euro kamen da an Kosten zusammen. Dann, wie gesagt, die Reform, die das ändern sollte. Aber das tut sie nicht, beklagen jetzt Verbände, Kammern und auch die Studierenden selbst.
Also im Moment ist völlig unklar für mich, wo ich in einem Jahr stehen werde und wo ich dann vielleicht mal irgendwo eine Stelle kriege. Und das finde ich ehrlich gesagt nach einem 5-jährigen Universitätsstudium ziemlich unangemessen.
Felix Kjunke steckt im 4. Semester seines Masterstudiums in Kassel. Klinische Psychologie und Psychotherapie studiert er, steht kurz vor der Approbationsprüfung. Wie es danach für ihn weitergeht, ist aktuell unsicher. Er will als Psychotherapeut arbeiten, muss dafür aber noch eine 5-jährige Weiterbildung abschließen. So schreibt es das neue Ausbildungsmodell vor, nachdem er studiert.
Bisher musste man, um Psychotherapeutin zu werden, nach dem 5-jährigen Studium noch eine Ausbildung absolvieren, die selbst gezahlt werden musste. Und in Zukunft gibt es jetzt einen speziellen Psychotherapie-Masterstudiengang, auf den dann direkt eine Approbationsprüfung folgt. Und um dann aber selbstständig mit den Krankenkassen abrechnen zu können, muss man anschließend noch eine 5-jährige Weiterbildung als Fachpsychotherapeutin machen.
Doch Felix Kjunke weiß nicht, ob er nach dem Master auch einen Weiterbildungsplatz findet und ob er so viel verdienen wird, dass es zum Leben reicht. Das ist die Schuld der Politik, sagt er. Die habe es verpasst, sich nach der Reform der psychotherapeutischen Ausbildung 2019 auch um die Finanzierung zu kümmern. Deshalb startete der Student vor kurzem eine Petition. Denn langsam drängt die Zeit. Die ersten Studierenden haben den neuen Master schon abgeschlossen, suchen eine Weiterbildungsstelle.
Und während jetzt im Moment noch relativ wenig AbsolventInnen in den neuen Studiengängen sind, werden das in den nächsten Jahren immer mehr und spätestens in 2 Jahren rechnen wir mit mindestens 2.500 Absolvierenden pro Jahr. Und wenn die alle dann keine Weiterbildungsstätten kriegen, dann haben wir, glaube ich, ein richtig großes Problem.
Ein Problem, das von einer kleinen Gesetzesänderung herrührt, erklärt Heike Winter, Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Hessen. Und bezieht sich auf die Änderung eines Paragraphen im 5. Sozialgesetzbuch.
Da stand vorher drin, dass mindestens 40% aus der gesetzlichen Krankenkassen, die für die Versorgung bezahlt werden, an die Weiterbildungsteilnehmer weiter ausgegeben werden muss, bei, und das war der wichtige Teil, bei einer angemessenen Vergütung. Und dieser Passus, angemessene Vergütung, der ist gestrichen worden.
Es sind diese 2 kleinen Wörter. Angemessene Vergütung, die jetzt im Gesetz fehlen und große Folgen haben. Dass Felix Kjunke und seine KommilitonInnen nicht ihrer Qualifikation entsprechend bezahlt werden. Und dass es kaum Weiterbildungsstellen gibt. Denn durch die Gesetzesänderung sind die Krankenkassen nicht mehr verpflichtet, die psychotherapeutischen Ambulanzen zu bezuschussen. Und deshalb fehlt denen das Geld, um Stellen für den Nachwuchs zu schaffen. Das Bundesministerium für Gesundheit sieht weiterhin keinen Grund zu handeln. Auf Nachfrage verweist man auf die Zuständigkeit der Landeskammern. Die aber sehen den Bund auch in der Pflicht. Heike Winter von der Landespsychotherapeutenkammer Hessen.
Das ist richtig, die Weiterbildungsordnung verantworten die Kammern. Aber die Finanzierung dieser Weiterbildung wird über Bundesgesetze geregelt.
Klar ist, sollte sich die Situation nicht bald ändern, könnte sich das auch negativ auf die psychotherapeutische Versorgung auswirken.
2030 werden 70% in Hessen, aber wahrscheinlich bundesweit nicht viel anders, 70% aller niedergelassenen Psychotherapeutinnen das Rentenalter erreicht haben und ihre Praxissitze abgeben. 70%. Wenn wir die nicht nachbesetzen können, dann haben wir noch weniger Psychotherapie, als wir eh schon haben.
Für Felix Kjunke zählt jetzt erst einmal, genügend Unterschriften zu sammeln. Bundesweit haben sich die Psychologiestudierenden dafür vernetzt. Aktuell sehe es gut aus, sagt Felix Kjunke. Er sei zuversichtlich, die 50.000 Unterschriften für die Petition bis Ende des Monats zu erreichen.
Josephine Walter berichtete über die Probleme in der Ausbildung für angehende Psychotherapeutinnen und Therapeuten und die Folgen für uns alle. Wortungetüme wie Fahrtrichtungsanzeiger oder Bandwurm bzw. Schachtelsätze, das sind für Sprachanfänger, aber auch oft für Muttersprachler echte Hindernisse, um einen Text gut verstehen zu können. Deshalb bemühen sich zum Beispiel Behörden immer mehr darum, ihre Informationen in leichter Sprache zu verfassen. Stichwort Barrierefreiheit. Auch wir hier beim Deutschlandfunk bemühen uns, unsere Nachrichten in einfacher Sprache. Gibt es inzwischen seit 10 Jahren. Nachrichten leicht heißt das Angebot und bietet immer freitags einen Rückblick auf das Wichtigste der Woche. Und das klingt dann so.
Polizei geht gegen Klimaaktivisten vor. Die Gruppe mit dem Namen Letzte Generation will mehr Klimaschutz. Sie sagt, die Bundesregierung tut zu wenig. Dagegen protestieren wir. Jetzt hat die Polizei Wohnungen von Mitgliedern von der Letzten Generation durchsucht.
Martina Gnad ist Nachrichtenredakteurin und schreibt diese Meldungen regelmäßig. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag, Frau Gnad. Und dann die Frage, anlässlich des Internationalen Tags der leichten Sprache, Sie bieten Ihre Nachrichten explizit in einfacher Sprache an. Erklären Sie doch nochmal, was da der Unterschied ist.
Also beides, sowohl die leichte Sprache als auch die einfache Sprache, richten sich an Menschen, die aus irgendeinem Grund Schwierigkeiten haben, der sogenannten Standardsprache, man sagt in diesen Kreisen auch gerne schwere Sprache, zu folgen. Die leichte Sprache ist dabei aber vor allem für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die dient explizit der Inklusion und sie hat auch ein relativ strenges Regelwerk, also zum Beispiel nur eine Info pro Satz und es darf keine Nebensätze geben und man sieht es auch im Layout, also pro Zeile darf dann auch nur ein Satz stehen und es muss von der Zielgruppe auch abgenommen werden durch sogenannte Prüfgruppen. Die einfache Sprache, die wir benutzen, die hat eine breitere Zielgruppe, die richtet sich einfach an alle Menschen, die eben Dinge einfacher erklärt haben wollen und in einem einfacheren Deutsch. Das können Menschen sein, die Probleme mit dem Lesen haben, vielleicht in der Schule Probleme hatten, das wirklich ordentlich zu lernen, die vielleicht jetzt gerade erst Deutsch lernen oder auch Menschen, die inhaltlich einfach mehr Erklärungen wollen und denen die Standardsprache zu viel voraussetzt.
Dieses Angebot, ich habe es gesagt, gibt es jetzt seit 10 Jahren. Wie wird das denn angenommen bzw. genutzt?
Ja, das wird eigentlich ganz gut genutzt. Wir haben unser Angebot auch in diesen 10 Jahren ständig erweitert. Zum einen wollten wir uns den Nutzungsgewohnheiten anpassen, aber wir wollen natürlich auch immer beständig mehr Leute erreichen. Wir haben ja jetzt den Wochenrückblick, also online, wir haben den Wochenrückblick im Radio, wir haben einen Podcast, einen Instagram-Account und der wird auch von unterschiedlichen Menschen dann unterschiedlich genutzt. Die Rückmeldungen sind schon überwiegend positiv. Also es gibt viele Menschen, die bedanken sich bei uns. Die sagen, ja, jetzt können wir endlich diese Nachrichten, diese schwierigen Sachverhalte auch verstehen und mitreden. Das dient ja auch dazu, Menschen teilhaben zu lassen. Aber wir bekommen auch negative Rückmeldungen. Das bezieht sich dann meistens auf die Sprache. Wir haben ja eine sehr einfache Sprache. Und ja, die Menschen werfen uns dann halt vor, dass wir die Grammatik verhunzen oder dass wir das quasi nicht können. Also sie unterstellen uns, dass wir es einfach aus Unwissenheit falsch machen. Ich nenne es jetzt bewusst falsch. Aber das stimmt ja nicht. Also die leichte und einfache Sprache, die dienen einfach der Inklusion, die haben ein anderes Ziel und die haben auch ein anderes Regelwerk und sozusagen dann auch eine eigene Grammatik, weil sie eben ganz gezielt für andere Menschen auch gedacht ist, die darauf angewiesen sind.
Aber Sie bemühen sich ja als Nachrichtenredaktion grundsätzlich, Informationen durchaus möglichst verständlich zu formulieren. Das ist ja das Ziel, und auch komplizierte Sachverhalte runterzubrechen, um sie eben fürs Radiohören auch verdaulich zu machen. Also das ist quasi ja eigentlich Ihr Handwerk, oder nicht?
Ja, also wir haben natürlich in einer Nachrichtenredaktion sehr viel mit Behördensprache zu tun, mit wissenschaftlichen Texten, dem sogenannten Politikersprech. Und natürlich müssen wir den runterbrechen und in einer Alltagssprache formulieren. Aber bei Nachrichten leicht gehen wir eben noch den einen Schritt weiter. Also wir haben wirklich eine sehr einfache Satzstruktur. Schwierige Wörter werden konsequent erklärt und auch das Sprechtempo ist deutlich langsamer. Also so schnell, wie ich jetzt rede, würde ich da nicht reden. Und ja, das Schöne ist natürlich auch, dass das dann Rückwirkungen hat. Ja, also es hat Auswirkungen auf die alltägliche Arbeit. Man hinterfragt dann auch, wenn man eben nicht Nachrichten in leichter Sprache oder einfacher Sprache schreibt, man hinterfragt sich mehr, habe ich den Sachverhalt wirklich verstanden? Habe ich vielleicht zu viele Füllwörter? Benutze ich irgendwelche inhaltsleeren Floskeln? Und ich finde das eigentlich sehr schön, das ist immer wie so ein Augenöffner. Und deswegen schickt mir auch sehr konsequent alle Volontäre, Volontärinnen, Praktikanten alle durch Nachrichten leicht durch, weil sie wirklich sich selbst und ihren Sprachgebrauch dadurch nochmal hinterfragen müssen.
Und woher haben Sie als Nachrichtenteam Ihre Expertise, um diese Nachrichten in leichter Sprache formulieren zu können?
Also Nachrichten leicht ist vor 10 Jahren entstanden als Kooperation mit einer Kölner Hochschule, mit Studierenden. Und wir sind auch seitdem immer wieder Kooperationen mit Fachleuten eingegangen. Fachleute für leichte und einfache Sprache, Studierende. Wir suchen aber auch den Kontakt zur Zielgruppe. Das kann sein über persönlichen Austausch oder Arbeitsgruppen, Praktika. Prinzipiell kann man sagen, dass wir uns stark am Regelwerk des Netzwerks leichte Sprache orientieren. Aber wir haben es für uns ein bisschen angepasst, damit wir im Nachrichtenalltag da ein bisschen flexibler reagieren können. Und wenn wir neue Kolleginnen bekommen für diese Schicht, dann werden die auch wirklich sehr intensiv eingearbeitet, weil das ist tatsächlich ein bisschen so, als würde man eine neue Sprache lernen. Und ich glaube, es gilt das Gleiche wie für alles. Üben, üben, üben. Also je öfter man es macht, desto leichter fällt es einem dann, desto weniger muss man übersetzen, nenne ich es mal, desto mehr denkt man wirklich in einfacher Sprache. Und auch der Aufbau der Meldungen ist für diese Angebote anders und das übernimmt man dann. Ich habe aber tatsächlich auch den Wunsch, dass man die Barrierefreiheit noch mehr berücksichtigt im Journalismus allgemein oder Barrierearmut zumindest. Und ich finde, das sollte wirklich auch ein ganz fester Teil der Journalismusausbildung werden.
Ein kleiner Appell zum Schluss. Vielen Dank, Martina Gnad aus der Nachrichtenredaktion. Nachrichten leicht, der Wochenrückblick in einfacher Sprache, ist abrufbar überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de. Danke nochmal.
Gerne.
Der Bundespräsident ist aktuell in Rumänien und es war der ausdrückliche Wunsch von Frank-Walter Steinmeier, mit Schülerinnen und Schülern über Politik zu diskutieren während dieses 3-tägigen Staatsbesuchs.
Campus und Karriere. International.
Ja, und so war der SPD-Politiker tatsächlich zu Gast an einem Gymnasium in Sibiu, auch bekannt unter der deutschen Bezeichnung Hermannstadt. Und heute am späten Vormittag am Nikolaus-Lenau-Gymnasium im westrumänischen Temeswar. Allerdings, beide Male erlebte Steinmeier ja eine Art Schulbetrieb Leid, denn dieser Tage bleiben die Schultore in Rumänien geschlossen. Die Lehrkräfte streiken für deutlich mehr Geld.
Was machen Sie?
Ich möchte Psychologie studieren.
Können Sie das auch hier studieren, in Temeswar?
Ich glaube, bei der UWT.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht am späten Vormittag mit Abiturienten des Nikolaus-Lenau-Gymnasiums im westrumänischen Temeswar. Eine Schule, in der aber fast alle Fächer auf Deutsch unterrichtet werden. Gerade eben erst ist das Gymnasium 150 Jahre alt geworden und hat erst in jüngster Zeit sogar gleich 2 Nobelpreisträger hervorgebracht.
Natürlich, der Stefan Hell hat es gewonnen und die Hertha Müller. Der hat den Nobelpreis für Chemie und die Hertha Müller, sie hat für Literatur den Preis gewonnen, nicht?
Beide waren einst Schüler in der Lenau-Schule in Temeswar. Allerdings aber, so die Abiturienten Bogdan Bundau und Artemis Wubari, beschäftigt die Schülerinnen und Schüler dort derzeit ein ganz anderes Thema.
Es gibt einen Streik ja hier in Rumänien der Lehrer.
Die rumänischen Lehrer machen keine Stunden.
Und das betrifft nicht nur den Westen Rumäniens. Das deutschsprachige Bruckenthal-Gymnasium im zentralrumänischen Sibiu, auch unter der deutschen Bezeichnung Hermannstadt bekannt. Lernen hat noch nie geschadet, sagt in diesem Fall der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis. Er und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diskutieren mit den Schülerinnen und Schülern mal über die Transparenz der Politik, mal über das Thema Wahlbeteiligung.
Aufgeweckt und klug die Fragen.
Lobt der deutsche Bundespräsident die rumänischen Schülerinnen und Schüler, schiebt aber nach.
Ich weiß natürlich auch, dass sie hier während eines Schulstreiks, eines Lehrerstreiks stattfindet.
Mit dem rumänischen und dem deutschen Bundespräsidenten hat unter anderem Oberstufenschülerin Paula Dörr aus Hermannstadt diskutiert. Ein Glück, dass an diesem Tag die Präsidenten in die Schule kamen. Ansonsten?
Wir wären wahrscheinlich zu Hause geblieben und wir hätten auch den Lehrerstreik unterstützt.
Der Lehrerstreik, das ist derzeit eines der beherrschenden Themen in Rumänien. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen befinden sich im unbefristeten Arbeitsausstand und werden von den meisten Schülerinnen und Schülern unterstützt.
Sie streiken eben, weil sie zu wenig bezahlt werden. Und wir wertschätzen ihre Arbeit so sehr, dass wir glauben, dass das auch in ihrem Gehalt wiedergespiegelt werden muss.
Wird es aber derzeit nicht. Und das ist der Hauptgrund des Lehrerstreiks in Rumänien.
Das Hauptproblem ist die Bezahlung. Und zwar ein Lehrer, der im ersten Schuljahr ist, also der anfängt vorzutragen, der verdient 500 Euro netto.
Rechnet Gerhard Misakiewicz vor, der am Bruckenthal-Gymnasium Hermannstadt Erdkunde unterrichtet und gleichzeitig bei der rumänischen Lehrerin- und Lehrergewerkschaft aktiv ist. 500 Euro pro Monat. Das sei, sagt Gerhard Misakiewicz, selbst für rumänische Verhältnisse mit einem niedrigeren Preisgefüge als in Deutschland, sehr wenig.
Der Ingenieur verdient ungefähr 1000 Euro, mindestens.
Also gleich mal das Doppelte als eine Lehrerin oder ein Lehrer. Daher die Forderung der rumänischen Gewerkschaften.
Die Gewerkschaft möchte, dass ein Lehrer, der jetzt anfängt, mindestens 800 Euro bekommt, netto. Und von diesem Grundgehalt sollen wir anfangen, damit die anderen auch mehr bekommen. Wir sind noch immer im Streik.
Trotzdem gibt die Regierung derzeit nicht nach. Mit Argumenten wie Lehrerinnen und Lehrer könnten sich ja etwas dazu verdienen, mit Nachhilfe beispielsweise, mit Übersetzungen. Das allerdings findet Gerhard Misakiewicz ziemlich absurd.
Denn zum Beispiel in einem Callcenter gibt es 16-jährige Schüler, die verdienen 1000 Euro im Monat. Also mit 16 Jahren. Das ist ein wenig komisch.
Ich würde schon sagen, dass ich glaube, sehr viele Schüler den Lehrerstreik unterstützen. Wir brauchen natürlich gute Lehrer, um auch gute Menschen bilden zu können. Denn wir sind die nächste Generation, wir sind praktisch die Zukunft des Landes.
Ergänzt Paula Dörr. Die Achse Schüler-Lehrer steht in Rumänien. Wie lange aber der Lehrerstreik andauern wird, wie unbeugsam die Regierung bei der Frage um die Erhöhung der Pädagogengehälter bleibt, all das steht derzeit in den Sternen.
Thomas Wagner begleitet den Bundespräsidenten für uns auf seiner Reise nach Rumänien und hat dabei auch mehr über die aktuellen Bildungsprobleme des Landes erfahren. Soziale und demokratische Kompetenzen lernen, Selbstwirksamkeit erfahren und erleben, dass es sich lohnt, für die Gemeinschaft einzustehen. Alles hehre Ziele für den Unterricht, aber durchaus machbar. Das zeigt ein Konzept, das wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Dafür gehen wir nach Leipzig an eine Grundschule, die Kindern einmal pro Woche 4 Stunden Zeit gibt, eigene Projekte umzusetzen, die sich mit Gesellschaftsfragen auseinandersetzen. Friday nennt sich das Konzept und spielt mit dem englischen Wort für Freitag und der Freiheit, die das Konzept den Kindern lässt. Claudia Eulen war in der Kurt-Mansur-Grundschule im Süden der Stadt und durfte sich so einen Friday mal genauer anschauen.
Es ist Freitag, kurz vor 9, in der Kurt-Mansur-Grundschule in Leipzig. Die rund 150 Kinder der 4. Klassen versammeln sich zusammen in einem offenen Lernbereich. Dann wird es erst mal laut.
Jeder von uns kann die Welt ein Stück verändern.
Eröffnet Lehrerin Mandy Scholz diesen Friday, dem wöchentlichen Freilerntag, an dem die Schüler und Schülerinnen selbst entscheiden können, was und wie sie lernen wollen. Ziel ist, auf Grundlage der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der UN drängende gesellschaftliche und ökologische Fragen unserer Zeit zu stellen. Da geht es etwa um Armut, saubere und bezahlbare Energie, Gesundheit und Wohlergehen oder Klimaschutz. Mandy Scholz steigt direkt ins Thema ein und erzählt den Kindern vom Meeresnaturschutzabkommen für die Hohe See, das kürzlich verabschiedet wurde.
Nur 3% ungefähr der Meere sind bisher geschützt und bis 2030 sollen es 30% werden. Und
direkt im Anschluss finden sich die Schüler und Schülerinnen in Gruppen zusammen. Manche leihen sich iPads aus oder holen sich Bastelmaterialien und strömen los. Die einen gehen ins Schulbiologiezentrum, andere in die Kita. Wieder andere sammeln Müll oder gestalten Plakate und Memories. Mia und ihre Freundin Anni gehen heute ins Altersheim.
Wir gehen in eine Tagesstätte, wo ältere Leute sich halt eben aufhalten können, die keine Familie mehr haben. Und da beschäftigen wir sie halt eben und sprechen mit denen.
Wir malen auch mit denen und wenn wir kommen, dann gucken die schon aus dem Fenster und freuen sich richtig, wenn wir kommen.
Schule ganz ohne Stillsitzen und Hausaufgaben. Die pensionierte Schulleiterin und Bildungsreformerin Margret Rassfeld hat das Konzept des Fridays entwickelt. Mittlerweile setzen es in Leipzig über 20 und deutschlandweit bereits gut 500 Schulen um. Ihre Idee, die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst selbstständig in Aktion treten und je nach Thema auch mit Vereinen oder Institutionen vor Ort zusammenarbeiten und dabei Selbstwirksamkeit erfahren. Die Lehrkräfte werden dann zu Lernbegleitern und auch Noten gibt es dafür keine. Herausforderungen und Frustrationserfahrung aber trotzdem, erklärt Mandy Scholz. Zum Beispiel, wenn Schüler ein Projekt nicht weiterverfolgen und einen Termin absagen müssen.
Wir geben die Verantwortung an die Kinder ab. Wenn die nicht kommen, müssen sie sich auch entschuldigen und auch sagen, warum sie jetzt nicht mehr kommen. Damit die selber auch verstehen, ich bin verantwortlich für mein Handeln. Und das fällt ihnen auch schwer teilweise. Alleine schon einen Anruf, also muss man erstmal mit ihnen besprechen, was sage ich da, wie stelle ich mich vor.
Es geht beim Friday also nicht nur um Zukunftsfragen, sondern auch um ganz konkrete Alltagskompetenzen. Seit 2 Jahren erproben Schüler und Schulleitung hier im Leipziger Süden nun schon das Konzept. Studierende, Eltern und die Omas for Future helfen mit, die Kinder während des selbstständigen Lernens zu begleiten. Doch nicht alle Kinder können von Anfang an mit der Selbstständigkeit gleich gut umgehen, erklärt Grundschulkonrektorin Christiane Dubiel.
Natürlich sehen wir auch beim Friday, dass Kinder mitunter nicht selber zum Projekt kommen. Es gibt verschiedene Charaktere, verschiedene Lerntypen, sodass manche Kinder doch noch eine andere Unterstützung brauchen. Da haben wir auch eine vorbereitete Lernumgebung, wo schon mal vorbereitgedachte Projekte sind, wo auch eine engmaschigere Betreuung ist. Und somit können wir auch die Inklusionskinder, die wir an der Schule haben, gut abholen.
Schule auf eine andere Art. Bei vielen Kindern kommt Freude auf, wenn der Friday ansteht. So auch bei Emma, Carlotta, Johanna und Merit.
Ich finde es gut, dass die Erwachsenen uns nicht immer sagen, was wir tun sollen.
Mir gefällt der Friday gut, weil man kann halt selbst was für die Umwelt oder das Klima machen.
Am Friday muss man ja nicht so rechnen oder was schreiben. Mir macht Friday Spaß, wenn man was machen kann, was mein Unterricht jetzt nicht macht.
Das Geschlecht sollte keine Rolle spielen, genauso wenig der kulturelle, religiöse oder soziale Hintergrund eines Menschen oder die sexuelle Orientierung und Identität. Diversität ist ein Wort, das gerade bei der Suche nach neuem Personal in aller Munde ist, weil die Unternehmen wissen, je vielfältiger mein Team zusammengesetzt ist, desto kreativer und innovativer ist es. Bei Campus und Karriere diskutieren wir morgen in der Sendung, welche Instrumente Firmen nutzen können, um Menschen zu gewinnen mit unterschiedlichen Wurzeln und Begabungen. Wie spreche ich die Leute an in der Ausschreibung oder begeistere sie im Bewerbungsverfahren? Campus und Karriere morgen ab 14.05 Uhr die Diskussionsrunde. Und ich sage danke fürs Zuhören für heute. Wünsche Ihnen hoffentlich langes und sonniges Pfingstwochenende mit viel Zeit zum Radio hören. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.